Lieblingsplätzchen.
In LP008 war ich mit Claudia Zotzmann-Koch an der Urania am Donaukanal gesetzt. Wir haben über ihre Krimis, ihr Engagement für den C3W und die Privacy Week geredet und auch über ihre zwei Podcasts. Außerdem geht es um Uploadfilter, Neub und eine mögliche Dissertation in Technikphilosophie. Zum Schluss gibt's schottisches Shortbread. Hi Claudia, wo sind wir heute?
Ah, hallo Jana. Wir sind hier in Wien bei der Urania. Für alle, denen das jetzt nichts sagt, das ist eine Sternwarte hier in Wien. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war ganz oft irgendwo drumrum, aber noch nie drin.
Und warum hast du es dann trotzdem aus der Lieblingsplätzchen ausgesucht?
Weil man von hier das Riesenrad sieht. Also du siehst halt genauso übers Wasser rüber halt das Riesenrad da vorne. Jetzt ist hier natürlich gerade ein bisschen laut noch. Wir gehen vielleicht einfach ein Stückchen da am Wasser lang.
Machen wir das.
Nachdem ich natürlich auch die Gewässer hier nicht ordentlich auseinanderhalten kann. Ich kann ja sagen, von rechts kommt der Wienfluss rein und das hier müsste eigentlich der Donaukanal sein.
Ja, glaube ich ja. Also, ihr wisst nicht, wo sonst nur ein Fluss in der Größe aufgetaucht wird.
Ah! Soll ja niemals nie sein.
Ja, wie gesagt, ich war schon sehr lange nicht mehr da, also kannst du mir jetzt ein neues Lieblingsplätzchen sagen.
Ja, schauen wir mal. Ich habe das hier auch schon tatsächlich gesehen, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Da habe ich eigentlich auch noch in Korneuburg gewohnt, also halt so ein paar Kilometer raus aus Wien. Mhm. Da war das hier wirklich randvoll. Also das ist wirklich hier, da waren keine 2 Zentimeter mehr Platz bis oben, als halt das große Hochwasser war. Also mal schauen, wann
so,
wir das vielleicht
mal
gesehen.
Das?
Ach, ich habe keine Ahnung, also mindestens 4 Jahre her.
Okay. Ja, 2013 war großes Hochwasser, da ist nämlich meine Heimat gegen alles weggeschwommen.
Ja, das kann gut sein.
Alle Dämme gebrochen, alles unter Wasser.
Ja, das dann, ja, 5 Jahre her, kommt gut hin.
Okay. Seit wann bist du dann wieder in Wien oder schon in Wien, wenn du erst in Korneuburg warst?
Also ich wohne jetzt seit 13 Jahren hier. Also insgesamt in der Gegend. Ich habe auch immer in Wien gearbeitet oder war in Wien in der Uni. Habe zwischendrin 10 Jahre in Korneuburg halt gewohnt. Mhm. War da verheiratet mit Mann und Katzen. Genau, und dann haben wir uns scheiden lassen und seither bin ich hier wieder direkt in der Stadt.
Aber du bist eigentlich nicht Österreicherin, oder?
Nee, hört man, ne?
Schon ein bisschen.
Also ich komme eigentlich aus Norddeutschland, also der südlichste Zipfel von Norddeutschland im Vorharz, also da, wo es noch hügelig ist und noch nicht Flachland.
Okay, was für Stadt liegt da so?
Also das Kaff, wo meine Eltern auch immer noch wohnen, ist so ein 800-Einwohner-Kaff.
So, jetzt haben wir an der Strandbar mit toller Musik.
Ja. Ich würde da vorne so die Bäume vorschlagen.
Ja, vielleicht ist da kaum Musik mehr.
Genau.
Also ja, das Kaff.
Genau. Das ist so relativ mittig zwischen Hildesheim, Goslar, Braunschweig, Wolfenbüttel, also diverse Städte.
Okay.
Zwischen 15 und 50 Kilometer weg. Mhm. Ich glaube, das, was die meisten kennen werden, ist Hannover. Da war ich auch in der Uni.
Mhm. Genau. Was hast du denn studiert?
Eine ganz krude Mischung. Also nein, eigentlich so krude ist die gar nicht. Philosophie, Anglistik und Theologie.
Okay.
Genau. Und habe dann ein oder zwei Semester in einem Studentenwohnheim mit nur Informatikern gewohnt. Es war dann so ähnlich wie Big Bang Theory, nur mit Informatikern.
Das klingt lustig.
War's. Ja, und da ist dann halt ein ganzes Teil hängen geblieben. Und danach habe ich ganze Weile halt so kleine Webseiten gebaut, so Design und Text und Stuff, alles aus einer Hand für Einzelunternehmer und so.
Mhm.
Ja, das hat sich dann irgendwie mehr durchgesetzt, so auf die Dauer, ja.
Ja, also mit Technik bin ich ja eigentlich auf dich aufmerksam geworden. Ich war letztes Jahr auf der Privacy Week und dort habe ich deinen Vortrag gehört.
Ah!
ich habe mal aufgeschrieben, wie du hast. Ich habe es vergessen. Oder hast du nur im Kopf? Ich weiß, was du letzten Sommer gelesen hast.
Nehmen wir hier. Um dich kurz zu unterbrechen, wollen wir hier die Bank nehmen?
Gute Idee.
Geht das so vom Tonlevel?
Ich hoffe ja doch. Es hat ein bisschen Rauschen von der Straße aber das soll jetzt schon gehen. Es ist jedenfalls ein besserer
besserer Ton als in der letzten Folge, wo ich an der Wiener Hauptstraße unterwegs war, das durchaus ein bisschen laut war.
Das ist aber auch eine sehr hübsche Gegend. Also ich wohne da in der Gegend tatsächlich.
Okay, wie kommst du denn, also wirklich, wie kommst du, dass die Urania dein Lieblingsort ist? Jetzt habe ich es ja noch nicht gefragt.
Ist eigentlich nur einer von ganz vielen. Also so einen einzigen Lieblingsort in Wien habe ich gar nicht. Mhm. Und das hat auch so über die 13 Jahre halt auch immer so ein bisschen gewechselt. Mhm. So, einer der Lieblingsorte ist zum Beispiel in der Hauptuni. Wenn man reingeht, rechts diese Philosophenstiege. Mhm. Ist super schön.
Dazu gibt es übrigens eine Podcast-Folge, wenn ich kurz einwerfen darf. Kennst du einen Zeitsprung-Podcast?
Ja.
Die haben eine Folge über, wie hat der quasi, der da ermordet worden ist? Moritz Schlick, kann das sein? Mhm. Die haben über den eine Folge gemacht. Also, ja. Kurzer Einwurf.
Ist auch auf jeden Fall ganz dringend nachzuhören. Ich habe die einmal gehört, das weiß ich. Ich muss das, glaube ich, auch nochmal machen. Komme ich halt auch immer vorbei, wenn ich mir jetzt Sachen aus der Uni-Bibliothek hole. Mhm. Also Hauptbibliothek ist am Weg dann. Ist auf jeden Fall einer der Lieblingsorte.
Oh je, jetzt haben wir schon wieder Kraft. So verkehrsberuhigt ist ja der Donaukanal doch nicht.
Nicht ganz, ja. Also für alle, die jetzt nur zuhören und nicht vor Ort sind, also alle anderen außer uns zwei, wir sitzen jetzt hier quasi unterm Baum direkt vorm Badeschiff.
Genau. Ja. Und die Urania ist rechts von uns. Und
ja, genau.
Ja.
Ja.
So, jetzt haben wir ein bisschen durcheinander gekommen.
ein anderer Lieblingsort, irgendwo mitten im Vierten, da wo ich jetzt halt auch wohne, sehr schön, 8. Bezirk, wunderschön. Mhm. War nur leider die Wohnung nicht bezahlbar, als man da gesucht hat. Ja. Es gibt ganz, ganz viele Lieblingsorte hier in Wien. Und die Urania halt, wie gesagt, deswegen, weil man von hier das Riesenrad vorne sieht. Das ist auch ein Lieblingsort von mir. Mhm. Allerdings sind mir da üblicherweise zu viele Menschen.
Okay. Und von hier sieht man's. Ich war noch nie im Riesenrad.
Wirklich nicht? Nee. Muss man eine Folge im Riesenrad machen?
Oh ja.
Hätte ich vorschlagen sollen, verdammt.
Die nächsten Gästinnen und Gäste kennen sich das ja schon mal überlegen. Ja, was ich eigentlich fragen wollte. Also ich habe die auf der Privacy Week gehört, weil du einen Vortrag gehalten hast über Amazon und Self-Publishing und so weiter und so fort. Genau. Und es ist auch, es hat auch mit deiner zweiten Leidenschaft, da die man sagen, zum Dorm Schreiben, oder?
Ja, genau.
Was schreibst du denn außer Uni-Zeug?
Also veröffentlicht habe ich primär Kriminalromane. Da sind zwei rausgekommen, der dritte jetzt leider nicht mehr, weil der Verlag gerade zugesperrt hat.
Okay.
Während das Buch im Lektorat war, das war jetzt halt doof. Mhm. Aber
und was passiert jetzt damit?
Ich warte darauf, dass ich die Rechte an den ersten beiden wiederbekomme. Wenn der Verlag fertig abgewickelt ist quasi, dann kriegen wir Autoren halt alle unsere Rechte an den Büchern zurück, wenn die dann halt verramscht sind, makuliert, wie auch immer. Mhm. Und wenn ich die Rechte an den ersten zweien zurück habe, dann kommt der dritte quasi mit den ersten beiden zusammen in einem Self-Publishing raus. Aber das wird sicher noch bis nächstes Jahr dauern.
Okay. Und kannst du ein bisschen was erzählen? Um was geht es in deinen Romanen?
Also die drei, das ist eine kleine Serie halt. Da geht es um Kaffee, Schokolade und Mord. und zwar hat sich das eigentlich so ergeben, weil ich war vorher schon auf der Mailingliste von den Mörderischen Schwestern. Das ist eine Krimi-Autorinnenvereinigung. Da kann man auch Mitglied werden, wenn man selber noch nicht veröffentlicht hat oder auch wenn man Lektorin ist oder sonst irgendwie. Man kann halt auch als in Anführungsstrichen nur Leserin Mitglied werden. Und deswegen war ich halt bei denen schon Mitglied, schon seit 2008, glaube ich.
Ja, das sind ja schon 10 Jahre.
Ja, oh Gott. Genau, und auf der Mailingliste kam dann halt meine Mail eben von dem einen Verlag. Ja, wir machen eine neue Sparte auch, so Genusskrimis. Mhm. Und wer hat da vielleicht schon was Fertiges oder wer hat eine Idee? Und es war dann tatsächlich eben dieser Zufall, also ich glaube ja eigentlich nicht wirklich an Zufälle, aber es war halt so diese Begebenheit mit, okay, ich schreibe da jetzt einfach mal hin. Mhm. Wien und Kaffeehaus war halt schon vergeben. Mhm. Ja, Nona Net. war zu erwarten. Ja. Aber es hatte gerade vorher, Jahr davor oder so, hatte in Hildesheim, da bin ich zur Schule gegangen, da hatte eine kleine Schokolaterie aufgemacht in einem historischen, wiederaufgebauten Fachwerkhaus. Und das war so die Gelegenheit, wo ich mir dachte, naja, okay, Schokolaterie, tatsächlich vorhanden in diesem historischen Fachwerkhaus, ich schlage das einfach mal vor. Und der Verlag fand das auch gut und habe dann halt eben Leseprobe gemacht und alles, habe ihn dann hingeschickt.
Wie funktioniert das? Du schreibst einfach 20 Seiten und schickst es denen und die sagen dann, hey, cool, oder nee, morgen nicht?
Basically.
Okay.
Ja, eigentlich schon. Also, ich fädel mich hier ein. So. Also ich habe, nein, das ist falsch gesagt, ich habe, glaube ich, 2 Bücher geschrieben, die ich dann aber nie veröffentlicht habe. Und habe halt das erste, was ich dann halt tatsächlich jetzt so rausgegeben habe, beziehungsweise was ich ihm an den Verlag verkauft habe, das habe ich gleich so gemacht, dass ich quasi eine Auftragsarbeit geschrieben habe. Ich habe ihnen eben quasi die Idee verkauft, also Setting, 20 Seiten Leseprobe. Also im Exposé steht ja dann halt auch noch der ganze Plot drin, ne, und wie es ausgehen soll. Und habe denen das hingeschickt und als sie dann gesagt haben, okay, nehmen wir, dann habe ich das Buch eigentlich erst geschrieben.
Wie viel Zeit hast du dann dafür gehabt, das fertigzustellen?
Ich glaube, irgendwie so ein gutes oder knappes Jahr.
Okay. Ist dir das gut ausgegangen oder kriegt man dann einen schrecklichen Stress? So?
Nee, das ging ganz gut. Okay. Das geht. Also man kommt immer in Stress, also ich komme immer in Stress zum Schluss. Ich weiß nicht, wie andere Kolleginnen und Kollegen das schaffen, aber ich komme immer, die letzten paar Wochen sind immer Stress. Aber ja, es ist auch guter Stress. Genau, und da geht es halt, also alle 3 Bände spielen in Hildesheim, eben in dieser Schokolaterie, beziehungsweise eben rundherum.
Okay. Ja, ich habe gesehen, dass die Bücherei Wien deine Bücher auch hat. Und ich habe mir letzte Woche erst einen Ausweis besorgt, aber die waren ausgeliehen.
Echt?
Und jetzt habe ich beide. Jetzt habe ich es nicht ausleihen können und lesen. Also wenn es wieder dort
ist. Oh mein Gott. Alles klar.
Gut. Dann hol ich es mal. Ja, aber sonst mit Schreiben hast du auch noch mehr ein Projekt, und zwar einen Podcast übers Schreiben.
Ja.
Wann hast du denn den gestartet?
November 2016.
Okay.
Und zwar, also die Idee Podcast, die hatte ich ja schon seit Winter 2005, 2006.
Oh.
Das war...
Das ist ein Zeitl.
Ja, das war das Jahr, wo ich hier nach Wien gezogen bin. Und ich weiß noch, ich saß halt in meiner ersten Wohnung, es war ein scheußlich kalter Winter, wir hatten wirklich, ich glaube, minus 20 Grad mehrere Tage, also es war so kalt, dass der Kater freiwillig unter der Bettdecke mitgeschlafen hat, und da habe ich halt in der ersten Wohnung hier gesessen und habe Podcasts gehört, damals halt noch so...
Welche Podcasts waren das so 2005?
Tatsächlich der von Literaturcafé.
Ah, okay.
Das gibt's schon, ja, den gibt es schon ewig. Und noch 2, 3 andere, da weiß ich aber, glaube ich, gar nicht mehr, welche das waren. Aber den Wolfgang, den gibt es schon.
Das habe ich nicht gewusst. Also für alle Hörerinnen, das war dein Co-Speaker bei deinem Vortrag.
Ja, genau. Mit dem habe ich ja dann auch noch eine Folge zum Thema Self-Publishing gemacht, als wir abends da saßen. Vor dem Vortrag war das, genau.
Kann man die Shownotes verlinken? Die kenne ich auch noch nicht. Ja, ich habe mal vorher gerade die aktuellste Folge angehört und ich habe bemerkt, dass du den ersten Teil von deinem Podcast ganz alleine einsprichst.
Intro und Outro mache ich immer alleine, ja.
Naja, Intro, es ist ja schon, wie lang war das? Es waren schon 10 Minuten, oder? Ist das...
Das habe ich jetzt erst geübt dieses Jahr.
Das wollt ihr wissen, das ist eigentlich nicht so einfach.
Nee, ist es gar nicht. Ich habe, als ich 2016 gestartet habe, ich hatte mir halt 2016 irgendwann das Aufnahmegerät gekauft, also auch das H4, das du auch hast.
Und das mir gerade einreden, ja.
Genau. Und hatte das Ewigkeiten halt irgendwie im Rucksack und dachte mir, irgendwann kommt eine super Gelegenheit und so. Und irgendwann mache ich eine erste Folge. Und dann war ich beim Jahrestreffen der Mörderischen Schwestern, der bereits erwähnten. Und da waren dann halt so knapp 100 Autorinnen auf einem Haufen. Und ich dachte mir, wenn nicht jetzt, wann dann? und habe mich dann halt mit der Gitta Edelmann zusammen in einen Raum gesetzt und wir haben die erste Folge halt zusammen aufgenommen. Also sehr experimentell, aber es hat funktioniert.
Also du hast deinen Podcast mit einer Aufnahme gestartet, nicht ja. mit einem Konzept oder einer Webseite.
Ach,
oder
Schnickschnack.
MP3-Datei fertig.
Genau, nein, und habe dann hinterher mich dann durchgefrickelt, okay, wie funktioniert das mit dem Veröffentlichen? Also den Blog habe ich ja schon seit 2007 und deswegen war für mich auch klar, okay, ich nehme dann halt ein WordPress dafür und dann halt mit einem Podlove und so weiter, habe mich halt schon vorher ein bisschen schlau gemacht, das heißt, ich wusste grob, was ich machen wollte und dann halt, wie gesagt, seit der ersten Aufnahme eigentlich immer nur mit Menschen zusammen und habe auch ganz kurzes Intro immer, glaube ich, eingesprochen. Ich glaube, ich habe, ein oder zwei Folgen ohne Intro, ich weiß gar nicht mehr. Und alle anderen immer nur, also alles immer nur mit Menschen Konversationen geführt. Und dieses Jahr habe ich im Frühjahr eine Fortbildung gemacht zur Datenschutzexpertin. Also wieder im Bereich IT wieder weitergemacht. Das ist immer parallel so Schreiben und Computerkram. Und habe eben bei dieser oder eben durch diese Fortbildung DSGVO und so weiter.
Und der Spaß vom Mai.
Genau. Und so viele Leute haben mich dann eben immer dasselbe Zeug gefragt, dass ich irgendwann dazu gab, okay, ich erzähle das jetzt noch einmal in ein Mikro und dann kann ich das alle anderen anhören. Und genau deswegen habe ich irgendwann halt ich glaube, das sind 14 Folgen Solo-Podcast gemacht, DSGVO an sich ganz easy und habe dann halt wirklich alles alleine in dieses Mikro geredet und danach war ich dann der Meinung, okay, jetzt kann ich vielleicht auch längere Intros allein.
Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du auf Fortbildung und einen Podcast zu DSGVO machst?
Seit Ende 2015, naja, so Herbst 2015 ungefähr, war ich viel unterwegs mit den Leuten, die jetzt hier auch den Chaos Computer Club in Wien bilden und war dann auch dabei, als dieser Chaos Computer Club hier in Wien regründet wurde.
Wann ist das passiert?
2016, im März, Anfang März 2016. Und ich war vorher, war ich wahrscheinlich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort oder zur richtigen Zeit am richtigen, je nachdem, welche Warte aus man sieht. Und zwar, also ich war 2015 mit am Congress, also Chaos Communication Congress vom CCC in Deutschland, damals noch in Hamburg. Und als wir dann, also mit eben den Leuten, die dann hinterher auch den CCC hier gegründet haben, also den gibt es hier eigentlich schon seit 2002. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich bräuchten wir auch wieder so ein CCC hier in Wien. Und das erste Treffen, da war ich nicht dabei. Und beim zweiten Treffen war ich halt jetzt dann zufällig dort. Und Menschen haben halt gesagt, ah, verdammt, wir haben vom letzten Mal haben wir gar keine Mitschrift. Und wenn das hier jetzt ein richtiger Verein werden soll, dann brauchen wir ja so Protokolle und so ein Zeug. Und dass man das dann halt irgendwie fürs Archiv oder was auch immer. Und ich so, ja, ich hatte eh gerade einen Block und Stift in der Hand. Ist okay, ich schreibe einfach mit, passt schon. Ich bin eh gerade da. Ja.
Dann, wie warst du zufällig gerade da? Wie ist das passiert?
Na, ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine eigene Wohnung. Das war jetzt gerade so, als ich mich habe scheiden lassen. Da habe ich 10 Wochen bei einem lieben Freund von mir auf der Couch gewohnt und war dann halt ganz häufig im MetaLab. Das ist so ein Hackerspace hier in Wien und habe da halt viel gesessen, geschrieben, gearbeitet, wie auch immer. Also das war dann halt, ich hatte fast mehr Privatsphäre. Genau, im Lab als halt beim Wolf auf der Couch. Aber ja. Und deswegen war ich halt dann zu dem Zeitpunkt gerade zufällig dort, ja.
Das ist schön. Ja. Und dann hast du es ab der Schriftführerin übernommen, oder wie? Oder wie funktioniert das im österreichischen Verein?
Ja, keine Ahnung. Ungefähr so. Also ich hab dann tatsächlich mitgeholfen. Wir haben dann mehrere Wochen dran gearbeitet, eben Vereinsgründung und so weiter, Statuten erarbeiten aus den alten Sachen, alte Mitglieder anschreiben. Wie gesagt, es gibt den CCC in Wien eigentlich schon seit 2002. Der ist aber quasi stillgelegt gewesen. Also ein Status eines Vereins, den es eigentlich nicht gibt, aber irgendjemand war wahrscheinlich, dachte sich, ach naja, die werden sich schon irgendwann wieder melden. Ja, und auf jeden Fall haben wir da halt ganz schön viele Stunden Arbeit reingesteckt ist, weil ich gesagt habe, okay, wir waren eigentlich von einer Neugründung ausgegangen, dass wir ihn einfach reaktivieren, war so nicht geplant.
War das dann im Endeffekt weniger oder mehr Arbeit?
Ja, dieselbe. Das ist dieselbe. Also nachdem es den Status eigentlich nicht gibt, machst du die gleiche Arbeit eigentlich trotzdem. Und habe dann halt auch kandidiert für diese Konstitutionssitzung als Schriftführerin und habe erfahren, dass sie mich als Obfrau wählen wollen, in dem Moment, wo es auf den Slides stand vorne.
Oh je.
So ein, wait, what? Aha. Ja, und jetzt bin ich seit 2016 Obfrau vom Chaos Computer Club Wien.
Okay.
Genau, und wir organisieren auch schon die besagte Privacy Week. Das ist so ein, unser großes Event, was wir hier haben jedes Jahr.
Magst du von dir noch mehr erzählen?
Ich kann ein
bisschen. Weil du organisierst, die war mal dort, aber das ist nicht so Insider, was du.
Noch nicht, du kannst ja mitkommen. Privacy Week, wir haben 2016 hatten wir 64 Einzelveranstaltungen innerhalb einer Woche, also wirklich Montag bis Sonntag.
Ui, das ist also, voll.
Congress sind 4 Tage, Privacy Week sind 7. Und 2017 hatten wir schon über 80 Einzelveranstaltungen, hatten wir auch 80 Speakerinnen und Speaker. Und wir haben es beide Jahre geschafft, dass wir auch einen Frauenanteil von gut 40 bis 45% haben. Also da halten wir uns auch ganz gut. Es sind alles Themen im Bereich Privatsphäre im digitalen Zeitalter. Also unter anderem E-Reading, aber nicht nur.
Ja, es ist halt auch was total Analoges gegeben. Also ich war in einem Workshop zum Lockpicking, also
ja.
Schlosserknacken.
Jawohl, sehr gut.
Ich habe allerdings das nicht wirklich gebraucht.
Also. Ah, das kann man dieses Jahr wiederholen, gibt's auch wieder. Aber die Lockpicker, die treffen sich auch jeden Monat im MetaLab, also es gibt
Möglichkeiten. Ach, es gibt da einen ganzen Verein dafür.
Ja, bin ich sogar Mitglied, ja.
Lustig.
Ich mache die Workshops dann immer für die Autorinnen und Autoren bei der, also bei der Kriminale.
Für was braucht man das?
Recherche.
Ach so, damit man selbst besser beschreiben kann, wie man Schlösser knackt.
Ja, oder ich lasse gelegentlich unsere Nachbarn bei sich rein, die mal wieder die Tür zugezogen haben und der Schlüssel drin liegt.
Upsi.
Spart um 250 Euro Schlüsseldienst.
Das ist schon nützlich als Skill von der Privacy Week. Gibt es schon irgendwelche Themen, gröbere Ideen für das Jahr? Oder stellt das nur nicht fest?
Oh ja, wir haben schon 70 Einreichungen haben wir schon. Wir haben absichtlich immer noch einen Teil, die wir uns offen halten über den Sommer, weil halt einfach so viel jetzt auch in der Politik passiert und in der Welt, eben jetzt gerade auch im Bereich eben Digitalisierung, Privatsphäre, Rechte, die geändert werden und so, wo wir immer absichtlich immer noch so ein ganzes Teil Slots offen halten und dann kurzfristig noch Leute einladen oder halt, was sich so spontan ergibt in dem jeweiligen Bereich, der gerade aktuell ist. Was haben wir denn schon? Der Volker Wittpal, das ist der, ich glaube, Vorsitzende, Chef vom Institut für Innovation und Technologie in Berlin. Der hat auch schon zugesagt für ein Panel und eine Keynote.
Okay.
Zum Thema, das hat er nämlich diskutiert gehabt beim Treffen der Fantasy-Autoren letztes Jahr.
Schon wieder Verwandlung zwischen Literatur und.
Den habe ich auch angerufen. Wir haben aber noch ganz andere Themen. Dann haben wir ein ganzes Teil Dinge über KI. Also wir haben mindestens 2 oder 3 Vorträge zum Thema künstliche Intelligenz. Wie weit sind wir da eigentlich mittlerweile? Wo gibt es da auch ethische Probleme mit? Oder an welchen Enden davon? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Bereiche. Gott, es ist zu warm. Ich habe die ganzen Headlines gerade nicht im Kopf.
Naja, nicht so wichtig. Man kann nur sagen, wann es stattfindet. Also ich habe mal da den 22. bis 28. Oktober aufgeschrieben. Das stimmt.
Ja.
Rund um den österreichischen Nationalfeiertag. Das ist einfach sich zu merken. Und überhaupt auch mein Geburtstag, der 22.
Sehr gut. Hervorragend. Gut zu wissen.
Also ich hoffe, wir werden nicht, also letztes Jahr habe ich ziemlich viele Uni-Pflichtveranstaltungen gehabt, irgendwo am Campus, aber das ist ja ein Volkskundemuseum und es liegt verkehrstechnisch günstig gelegen. Ich bin zwischen Uni und Vorträgen hin und her gehupft.
Das geht dann ganz gut, ja.
Es war lustig.
Ja, du hast ja auch ganz grandiose Sketchnotes gemacht.
Ja, das macht wahnsinnig Spaß. Das habe ich vor, wieder zu machen, wenn ich...
Ja, ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch sehr. Also, gerne willkommen im Team.
Okay. Ja, mir hat McLemmon schon E-Mail geschrieben, so im Februar oder so. Da habe ich gesagt, ja, ich bin gerade im Ausland. Keine Ahnung, was ich im Oktober mache. Aber ich bin wieder in Wien.
Hurra!
Hurra, Sketchnotes.
Ja, sehr gut. Das ist nämlich was ich zum Beispiel überhaupt nicht kann. Ich kann nicht zeichnen.
Das ist nicht schwierig. Man muss auch gar nicht zeichnen können. Also zeichnen kann ich auch nicht. Man muss nur rumkritzeln. Das ist Übungssache.
Mhm. Sagst du nur, um mich in Sicherheit zu bringen?
Nee, das... Also wenn du das vornimmst, dann glaube ich, schaffst du es schon. Also ich habe schon ganz schön viele Menschen in meinem Umfeld so, ja, genau so gesagt, und zu zeichnen, das kann doch eh nicht, aber man braucht nur ein paar Striche.
Hm. Ja. Na, schauen wir mal. Ich glaube, ich überlasse das der Expertin.
Ja, zur Privacy Week, oder gehört das überhaupt zur Privacy Week? Gehört auch, Chaos macht Schule, und da bist du auch irgendwie involviert, oder?
Genau, also das Chaos macht Schule, das Projekt gibt es seit 2007 bei den deutschen Kollegen vom CCC. Mhm. Das heißt eigentlich so viel wie Menschen aus dem CCC gehen in Schulen in ihrer Freizeit und machen Workshops zum Thema Medienkompetenz, Technik, Folgenabschätzung quasi für Jugendliche. Mhm. Und das wird halt auch sehr gut angenommen. Mhm. Da haben wir, dieses Jahr waren es, glaube ich, sogar zwei weniger. Ich glaube, wir hatten dieses Jahr nur 24 Vorträge.
Naja, das war dann doch ziemlich viel.
Ja, also pro Schuljahr halt. Und ja. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 26. Die Hauptorga macht da die Sonja bei uns. Das heißt, wenn man an schule@c3w.at schreibt, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eine Schulklasse oder hey, vielleicht möchte ich das gerne mal dem Klassenvorstand von der Klasse dann meiner Tochter oder sowas vorschlagen, schule@c3w.at.
Und wer meldet sich da so? So ganz fatalistische, oh, das Internet macht unsere Welt kaputt und Smartphone-Sucht oder eher Menschen, die eh schon eher sich mit dem Thema beschäftigen und nicht ganz?
Nee, wir haben da ganz unterschiedliche Interessen und auch Kenntnislevel jetzt an Lehrern sowohl auch als an Schülern. Mhm. Fangen halt meistens so an, so mit 12, 13, 14 Jahre, da ist das Ganze relativ gut sinnvoll. Mhm. Für Jüngere haben wir auch schon was gemacht, da gibt es dann so Lötworkshops und so weiter, hatten wir letztes Jahr auch bei der Privacy Week, die waren alle irgendwo so zwischen 8 und 12, glaube ich, oder 8 und 14. Fast alles Mädchen, erstaunlicherweise.
Wirklich?
Ja.
Die nächste Generation ist dann schon ausgeglichener, vermutlich. So.
Ja, das wäre was. Ja, aber Chaos macht Schule ist eigentlich ein sehr geiles Projekt, wo wir halt, wie gesagt, in unserer Freizeit eben das machen, was leider die Politik momentan immer noch scheußlich verschläft. Mhm. Also da ist auch ganz viel Bedarf da.
Was für ein Thema hat so ein Workshop zum Beispiel?
Also wo sich einigen auf ein Thema letztendlich, ganz viel Social Media, ganz viel auch Smartphones und Apps. Viel so Sachen wie halt auch so teils rechtliche Hintergründe. Was passiert eigentlich, wenn ich ein Bild bei Facebook hochlade? Mhm. Na, wo ich dann auch schon hatte, das war allerdings nicht in der Schule, sondern da habe ich einen Gastvortrag gehalten an der FH in Wiener Neustadt. Es war halt eine von den FH-Studentinnen, die dann quasi hinterher kam und meinte, ja, von mir ist jetzt gerade ein Foto, das ich bei Facebook gepostet habe, in einem Gerichtsverfahren als Beweisstück hergenommen worden.
Was?
Ich dachte so, ja, und? Und sie so, naja, was kann ich dagegen machen? Ich so, du gar nichts, du hast gerade sämtliche Rechte vorher an Facebook abgegeben, es tut mir schrecklich leid. Das war so, today I learned. Das kannst du halt dann relativ wenig machen, weil eben was man eben in Social Media postet, eben gerade im Falle von Facebook, aber halt auch Google Docs und so weiter, es ist halt dann freiwillig. Ja. Also deswegen ist zum Beispiel, das sage ich ja auch immer wieder, habe ich auch einen ganzen Blogpost neulich zugeschrieben in einem Rant.
Dass du Facebook-Seite gelöscht hast? Oder?
Nee, das war kein Rant, das war also einfach nur, ich habe die Facebook-Seite gelöscht, aber Google Docs ist einfach kein sinnvolles Schreibtool für Autoren, weil du gibst sämtliche Rechte an Google ab. Also es steht auch bei denen in den AGB, dass sie es veröffentlichen, vervielfältigen, abdrucken dürfen etc.
Okay, das ist unklug für Autoren.
Deswegen ist das extrem unklug, nicht nur für Autoren, sondern zum Beispiel auch für wissenschaftliche Arbeiten. Mhm. Also alles, was du hinterher selber noch irgendwie verwerten möchtest, ne, an einen Verlag geben oder halt, wie gesagt, wissenschaftliche Arbeit, wo du vielleicht eher auch noch ein NDA drauf hast oder so auf das Thema, ist dann halt nicht ganz Fuchs.
Hast du einen Vorschlag für ein anderes Tool, wenn man schon Google Maps, Google Docs
vermeiden kann? Wir haben auf dem Server von C3W hosten wir eine Instanz von sogenannten CryptPads. Mhm. Also ein Pad funktioniert letztendlich genauso wie Google Docs. Kann man auch zeitgleich mit 20 Leuten reinschreiben oder auch mehr. Mhm. Und das ist am Server komplett sogenannt Zero Knowledge abgelegt. Das heißt, am Server selber sieht man vom Inhalt gar nichts. Das ist wirklich nur ein verschlüsselter Zeichensalat. Ja? Also was auch immer da drin steht, sehen wir oder halt auch die Admins vom Server absolut nichts. Der Nachteil an der Sache ist, wenn ihr euer Passwort verbummelt oder den Link zu diesem Pad, dann ist halt blöd. Also um Backups muss man sich dann selber kümmern.
Ja.
Aber dafür ist halt der Inhalt auch komplett euers. Mhm. Unter pads.c3w.at können wir gerne in die Shownotes schmeißen.
Ja, unbedingt.
Das wird auch gerne bei uns von zum Beispiel der TU hier in Wien benutzt. Okay. Also unser Pad-Server wird auch von der TU Wien benutzt.
Mhm. Wo waren wir? Ach ja, Facebook. Du hast deine Facebook-Seite gelöscht.
Das ist korrekt, ja.
Warum?
Also ich wollte da ja eigentlich schon die letzten 2 Jahre oder so nicht mehr sein. Okay. Wie gesagt, also je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, und das tue ich jetzt halt noch mehr, seit ich eben halt auch mit dem CCC mehr involviert bin, desto gruseliger wird das. Und jetzt kam dann halt DSGVO und dann kam halt auch diese Änderung. Es gab ja dann am 5. Juni war das. Am 5. Juni gab es halt ein Urteil vom EuGH, dass eben Menschen mitverantwortlich sind für den Datenschutz auf ihrer Facebook-Seite.
Okay.
Das heißt, selbst wenn du auf deiner Seite fast nichts einstellen kannst, das kleine bisschen, was du beeinflussen kannst, dafür bist du halt mitverantwortlich, was eben Facebook daraus dann macht.
Na, toll.
Das heißt, du musstest dann halt auch eine Datenschutzerklärung schreiben für deine Facebook-Seite, und ich habe mir dieses Ding angeguckt, beziehungsweise du drückst auf Datenschutzerklärung, kriegst eine leere Seite. Und ich dachte mir so, was schreibe ich da jetzt rein? Und ich habe es einen halben Tag lang versucht, und ich habe mich dabei einfach dermaßen mies gefühlt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann das einfach so nicht mehr vertreten, weil es betrifft ja, also mich jetzt mal noch am allerwenigsten. Ne? Ich kann ja in dem Fall beeinflussen, was ich auf Social Media teile, ob ich da jetzt irgendwie Fotos von meinem Mittagessen hin tue oder nicht. Mhm. Aber eben sämtliche Fans, Leser, Leserinnen. Aber nicht mal nur die, sondern, was wir jetzt halt ja auch seit Cambridge Analytica wissen, sämtliche von deren Freunden und deren Freunden und deren Freunden. Und hinterher hast du Verantwortung für 82 Millionen Leute. Und nicht ganz so schlimm, aber es war halt trotzdem so ein, da ist einfach ein kompletter Schneeballeffekt dahinter, den du nicht sehen kannst. Mhm. Ja, und es war dann so die Sache mit, okay, jetzt reicht's. Also ich habe das private Profil, habe ich noch. Ich habe mich vor 2 Wochen einmal für 10 Minuten eingeloggt, weil ich eine Info gesucht habe, und ich wusste genau, ich habe sie irgendwann mal dort gefunden oder dort bekommen gehabt. Und das war es dann eigentlich auch. Also
du setzt eher auf andere Social Networks. Ich schätze mal auf Twitter.
Twitter und Mastodon, ja.
Mastodon, okay.
Mhm. Mastodon ist quasi so wie Twitter, nur eben föderiert. Mhm. Das heißt, es ist nicht ein einzelner zentraler Server, so wie Twitter oder Facebook. Also es ist ja auch nicht nur eine Maschine, ne? Ist ja klar, das wissen wir alle. Aber es ist halt keine zentrale Serverstruktur, sondern es kann jeder sich seinen eigenen Server aufsetzen. Mhm.
Hast du deinen eigenen?
Nee, Mastodon-Server nicht. Aber es funktioniert letztendlich genauso wie Mail-Server. Mhm. Das heißt, selbst wenn du jetzt eine Mailadresse bei, keine Ahnung, GMX hast oder bei deiner Uni oder wo auch immer, deinen eigenen Mail-Server, kannst du ja Mails schicken an andere Leute, die halt bei einem anderen Provider ihre Mailadresse haben. Ungefähr so funktioniert das eben mit dieser Föderierung oder Föderation auch bei Mastodon, bei PixelFed und so weiter.
Mhm. Was ist PixelFed?
Das ist Instagram. Das ist quasi Instagram, aber auch föderiert.
Echt?
Und das redet auch mit dem Mastodon.
Okay.
Und du behältst deine Rechte an den Bildern, die du da postest.
Ja, ich muss sagen, ich bin ein ziemlicher Instagram-Suchtel. Ich denke mir, also auf Facebook verzichte ich auch schon größtenteils, aber Instagram ist so toll.
Ja, und das PixelFed, das ist jetzt seit ein paar Wochen, dass es halt online ist, halt, dass man sich auch registrieren kann. Mhm. Und da kann man halt auch Leuten folgen, also deren PixelFed-Feed quasi, also so wie Instagram-Feed, dem kann man auch folgen, wenn man zum Beispiel auf Mastodon ein Profil hat.
Okay.
Also die reden das halt auch alle untereinander.
Verknüpft. So wie Facebook mit Instagram.
Ja, das, basically. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache und eben der Vorteil ist, du gibst eben nicht die Rechte an deinen Bildern an Facebook, also Instagram ist ja auch Facebook, dass die dann halt, die dürfen es ja auch veröffentlichen, vervielfältigen, abdrucken etc., dasselbe wie bei Google auch, dass die dann nicht halt Geld mit deinem Bild verdienen, wenn sie es auf die nächste Müsli-Schachtel drucken lassen, sondern eben
du selbst.
Du hast die Rechte an deinen Bildern, Punkt. Mhm. Und da habe ich jetzt aber auch, wie gesagt, also das PixelFed ist jetzt so der Neuzugang. Mhm.
Aber funktioniert das in deinem Umfeld, dass da die meisten Menschen sind? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt zu PixelFed gehe, dann kenne ich ungefähr 2 Menschen.
Noch. Ich hab ja die Hoffnung, dass sich das mehr rumspricht und dass halt gerade solche Sachen wie eben diese rechtlichen Geschichten, dass das auch für andere Leute halt ein guter Hinweis ist oder ein guter Anreiz eben, sich eben mit anderer Infrastruktur, alternativen Plattformen eben auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, der Vorteil ist, du musst deine Bilder halt auch nicht an irgendeinen Server geben, wo du die Leute nicht kennst oder wo du sagst, der steht jetzt in keine Ahnung wo oder ne, oder komische Leute, sondern du könntest dir, wenn du Bock drauf hast, entweder auch einen eigenen Server machen, also machst du dann genauso wie PixelFed, oder du sagst, okay, ich nehme jetzt den, es gibt vielleicht einen von der Stadt Wien oder es gibt einen, es gibt sogar einen Mastodon.at-Server oder was weiß ich halt. Einfach mal gucken, es gibt fast in allen Städten irgendwelche Gruppen, die halt schon Server hosten. Da findet man sicher irgendeinen ganz coolen, wo man sich denkt, hey, mit den Leuten habe ich eh viel zu tun. Und dann mache ich mir einfach einen Account bei denen auf dem Server und kann dann halt aber auch Leuten folgen, die am anderen Ende der Welt halt einen Account haben.
Aber denkst du, das kann bei Schaffer das zum Beispiel, weiß nicht, meine Mama oder deine Nachbarin oder so, oder sich dorthin begeben?
Möglich. Es ist halt eine Sache, das in Anführungsstrichen Problem bei Facebook oder halt das, was da dran zieht, ist mittlerweile, dass es quasi jeder macht.
Ja.
Ja, also es ist halt so dieser, wenn irgendwann diese kritische Masse erreicht ist,
dann ist es zu spät.
Too big to fail. Ne?
Ja.
Und momentan sind halt viele halt auf Mastodon. Du findest zum Beispiel Nachrichtenkanäle, also die Tagesschau hat einen Mastodon-Kanal. Mhm. Ne? Findest auch Golem oder keine Ahnung, ZDF habe ich noch gar nicht gesucht, siehst du. also Newsfeeds, Heise zum Beispiel, gibt es dort halt auch schon. Wenn das halt irgendwann mehr wird und man fast alles, was man eben sonst auf Facebook oder so konsumiert, weil man es da auch findet, dann ist es viel einfacher zu sagen, okay,
ich wechsle.
Ja, oder also ich mache beides.
Zum Beispiel wie hat das Pad kosten? Crypt-Pad,
ja.
Das kann ich mir vorstellen, weil eher herzunehmen, also im Vergleich zu Google Docs, also zum Beispiel, Mastodon gegenüber Twitter, weil ich glaube, die Menschen, die bei Twitter kennen, haben doch nur mehr als die bei Mastodon kennen.
Aktuell auf jeden Fall noch, ja.
Und ich glaube, bei Instagram ist es nur viel schlimmer, weil mein Instagram-Bubble sind hauptsächlich Menschen, die sich nicht sonderlich viel mit Technik beschäftigen. Und ganz viel Food-Bloggerinnen und so. Und dafür ist halt Instagram.
Ja, klar. Aber dann ist halt auch die Frage, warum Food-Blogger freiwillig die Rechte an ihren Bildern Facebook herschenken.
Ja, das stimmt.
Eigentlich quasi keine Gegenleistung bekommen, außer dass das Bild halt irgendwo aufscheint.
Unter den Menschen.
Ja. Und da ist dann halt die Sache, ich würde es zumindest parallel auch im eigenen Blog abfeiern, dass du es zumindest auf einer Stelle noch
selbst
selber hast. Ja,
ja, also ich habe Instagram hauptsächlich benutzt, um halt irgendwelche Blogposts anzukündigen, so als Instagram noch uralt war, also so circa 2013 oder so, weiß nicht, seit wann es gibt. Und mittlerweile, wenn du bei den Fido schaust, schaut das super schlecht aus gegenüber den ganzen Profi-Instagrammer, aber es, was soll's. Mein Blog ist mein Hauptding und mein Podcast. Schön, dass es wieder Erfolge gibt, die überhaupt nicht zentral bei Soundcloud oder so ein Zeug liegt, sondern bei mir.
Ja, das ist nämlich übrigens auch was auf jeden Fall beibehalten, wie auch immer jetzt diese Abstimmung, also zweite Abstimmung zu den Upload-Filtern und so weiter ausgeht. Mhm. Weil da hatte ich ja auch längeren Blogpost zu geschrieben, da gab es ja dann auch den Fall, dass zum Beispiel der Justin Bieber seine eigenen Videos nicht posten konnte, weil die sind von einem Upload-Filter einfach quasi einkassiert worden, weil nicht er der Rechteinhaber ist, sondern sein Plattenlabel. Und auch wenn die gesagt haben, okay, natürlich darf er seine Sachen posten, es war technisch einfach nicht möglich. Ja? Und deswegen, wenn du sagst, okay, wir machen, also Upload-Filter sind eine tolle Sache, was sie nicht sind, also meiner Meinung nach. Und ich weiß, da bin ich jetzt auch auf der ganz anderen Seite als viele Autorenverbände. Aber in dem Moment, wo wir solche automatisierten Filter hätten, ich hoffe ja, dass sie nicht kommen, in dem Moment haben wir auch das Problem, dass eben alle, da sitzt nicht jemand und guckt sich an, wer postet da gerade was und darf die das? Ja, sondern diesen Inhalt habe ich schon da und da gesehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass der zweite Poster die Rechte daran nicht hat. Deswegen immer zuerst im eigenen Blog veröffentlichen und erst eine Stunde später woanders. Okay. Also so nur mal so. Also just saying, das wäre mal so ein Ding. Aber ja, das sie nicht zu kriegen, wäre halt natürlich noch viel sinnvoller.
Das erinnert mich jetzt an einen Fall von Pink Stinks vor ein paar Wochen. Hast du das mitgekriegt? Die haben ein Video auf YouTube gepostet und RTL hat das Video dann...
Das war's. Dankeschön. Super, das war das Beispiel, was mir neulich nicht mehr einfiel.
Ja, es ist so absurd. RTL hat es dann wahrscheinlich relativ so, negativ, glaube ich, porträtiert in irgendeiner Fernsehsendung und dann hat es YouTube gesperrt, weil es glaubt hat, dass die Rechte bei RTL liegen und nicht bei Pink Stinks.
Ja, genau.
Ja, so genau. Ist der super coolen NGO der ganze Aufmerksamkeit verloren gegangen.
Ja. Danke, das war das Beispiel, was mir neulich nicht mehr einfiel, als ich nämlich auch eine kurze Podcast-Folge zum Thema Upload-Filter.
Ich mach's ein, die Shownotes.
Danke, super. Da könnt ihr euch anhören, wie ich verzweifelt nach dem Beispiel suchte.
Ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, C3W ist so eine Organisation, die irgendwas mit Datenschutz und Internet und Technik und wer immer zum Dör hat. Und ich habe in deiner allerletzten Podcast-Folge gehört, dass du jetzt auch mit NOYB zu tun hast, beziehungsweise
Stimmt.
None of Your Business.
Richtig. NOYB, also die Datenschutz-NGO von Max Schrems, der Facebook-Verklager. Genau, da arbeite ich jetzt seit Anfang Juli 2 Tage die Woche.
Okay.
Im Büro für Mädchen für alles mit Technik.
Das klingt lustig.
Also alles, was so mit Website zu tun hat, da schaue ich mir jetzt gerade an, dass wir die Website neu machen und dass die Anwälte da halt auch mit PGP-verschlüsselten E-Mails umgehen. Also, dass sie halt welche kriegen können und auch schicken können, dass das funktioniert.
Apropos Verschlüsselung. Ich glaube, du warst die erste Person, die mir jemals eine verschlüsselte E-Mail geschrieben hat.
Echt? Habe ich?
Ja.
Ich kriege das ja gar nicht mit. Mein Programm macht das ja automatisch, wenn es kann.
Und ich habe beinhart unverschlüsselt zurückgeschrieben, weil ich immer noch keine Verschlüsselung habe. Obwohl ich letztes Jahr mal im MetaLab bei einer Krypto-Party war.
Ah, sehr gut.
Aber ich habe niemals...
Ja, dann war sie wahrscheinlich nur signiert.
Ach so, das kann auch sein. Ja. Ich weiß nicht, ich kenne mich leider nicht so gut damit aus. Vielleicht sollte ich mich damit beschäftigen.
Gibt es für dich schon einen Key? Also hast du schon einen angelegt? Ja, dann war sie nur signiert und noch nicht verschlüsselt.
Das heißt, ich brauche sowas.
Ja, das können wir nachher noch machen. Kriegen wir auf jeden Fall hin.
Aber zurück zu None of Your Business. Ja. Kannst du sagen, was ihr gerade so macht? Oder...
Naja,
gibt es da Konkretes?
Na, ganz konkret, das kann und darf ich jetzt auch nicht so verraten. Ja. Das ist ja klar, weil
klar.
Dinge, die halt noch nicht offiziell eingebracht sind, ist dann halt schwierig, darüber was zu sagen. Und so bin ich dann halt auch nicht in den einzelnen tatsächlichen Projekten von Neub drin, sondern ich mache da halt primär Office-Job. Mhm. Also wir unterhalten uns dann zwar halt auch drüber mit, kann das sein, wie funktioniert das tatsächlich und so weiter, aber viel mehr habe ich dann halt auch mit den ganzen Anfragen oder mit den Themen nicht zu tun. Mhm. Was sie ja zuallererst gemacht haben, war ja schon am 25.05. direkt Beschwerden einzureichen gegen Facebook und Google und so weiter wegen Forced Consent. Mhm. Das ist, dass du quasi allem zustimmen musst, um den Service zu nutzen. Auch wenn es eigentlich möglich wäre, weite Teile des Service zu nutzen, ohne irgendwelche personenbezogenen Daten herzugeben.
Also, ist damit schon was passiert? Oder ist,
nee, ich glaube nicht. Also ich habe noch nichts gehört.
Schade.
Ja. Aber irgendwo so in der Gegend, also mit Beschwerden und so weiter, geht das momentan noch weiter. Es sind jeden Tag... Es kommen ein paar hundert Mails pro Woche rein, sagen wir mal so.
Ui.
Von Leuten, also Mitgliedern und Nichtmitgliedern von Neub. Also man kann Mitglied bei Neub werden, man kann uns finanziell unterstützen. Das ist eine gute Sache, das finanziert auch meinen Job dort. Es ist alles rein spendenbasiert. Und Mitglieder haben halt eine Stunde juristische Beratung dort. Also nicht im Sinne von, man kann da hindackeln und jemand setzt sich dann eine Stunde mit einem zusammen, aber halt, man kann hinschreiben, sagen, okay, das und das ist mein Problem oder das und das habe ich festgestellt und so weiter. Und einer von den Anwaltskollegen setzt sich dann hin, recherchiert das Thema, liest sich da gegebenenfalls einmal durch das ganze Zeug durch, guckt dann halt, welche Rechtslagen passen da drauf und so weiter und antwortet dann darauf.
Also wenn man jetzt irgendein digitales Rechtsproblem hat, zum Beispiel...
Was hatten wir denn jetzt? Ich kann eins sagen, da hatte jemand so ein Smart Lock an seiner Tür. Aha. Und das funktioniert, also das öffnet man mit einer App am Telefon. Aha. Und das funktioniert nicht mehr, seit er, also man muss wirklich den neuen Datenschutzbestimmungen zustimmen. Aha. Wenn man nicht auf Zustimmen klickt, kann man die App nicht benutzen.
Und man ist ausgesperrt, oder wie?
Genau, man kann eben die Tür nicht mehr auf- oder zuschließen mit dieser App.
Mann.
Das war so eine Sache. Und in dem Fall hab ich dann tatsächlich selber auch nochmal nachgelesen, weil ich weiß nämlich, dass ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der so ein Schloss hat. Nicht ich. Nein.
Asking for a friend.
Ja, genau. Und ich wollte einfach nur tatsächlich mal nachlesen, haben sie jetzt diese Datenschutzerklärung und so weiter alles ordentlich gemacht, und im konkreten Fall war dann halt auch wirklich die Möglichkeit, dass du aus allem raus optierst, sämtliche Sachen, außer halt wirklich den konkreten Service und den also die Basisregistrierung brauchen sie halt. Mhm. Und alles darüber konnte man dann raus optieren. Von daher, ich würde mir so ein Ding selber zwar trotzdem nicht reinmachen, aber die Datenschutzerklärung war okay. Ja.
Aber digitales Schloss, das erinnert mich jetzt an irgendeinen Talk von der Barbara Wimmer, die aus einem Buch gelesen hat, auch mit einem Schloss. Kann es sein, dass du damit irgendwie zu tun hast? Habe ich das richtig im Kopf?
Ich kenne die Barbara Wimmer und wir sind auch tatsächlich, wir haben beide nächstes Jahr eine Buchveröffentlichung beim selben Verlag. Okay. Da verrate ich aber noch nicht viel dazu, weil wir haben beide den Vertrag noch nicht unterschrieben. Sie hat ihren letzte Woche gekriegt, ich sollte meinen diese Woche kriegen.
Okay, naja, dann vielleicht Follow-up in der anderen Podcast-Folge von der Claudia.
Genau, aber also die Barbara, die hat ganz viel auch recherchiert zum Thema IoT und IoT-Fails. Da hat sie auch schon mehrere Talks gehalten. Es sind auch ganz viele gruselige Dinge dabei. Vernetztes Sexspielzeug und so.
Ist darum nicht auch letztes Jahr bei der Privacy Week mal gegangen, aber das war wer anders, der da drin
war. Ich glaube, das war wer anderer, ja. Ich glaube, das waren Jürgen und die Elli.
Ja,
genau. Und es sind übrigens fast alle Talks vom letzten Jahr auch als Video nachzusehen unter mediaccc.de. Einfach nach PW17 suchen, genau. Genau. Was war jetzt die eigentliche Frage? Entschuldige. Zu warm.
Naja, den passt schon. Ich hab nur, mir ist nur das eingefallen mit den Schlössern.
Ja.
Sonst haben wir ja nur über None of Your Business gesprochen. Ja. Ja, aber das ist ja nur ein Zweitagesjob, hast du gesagt. Was machst du denn sonst in deiner Zeit?
Buchschreiben.
Welches denn?
Das, was jetzt nächstes Jahr bei dem Verlag rauskommt,
wo ich jetzt erst den Vertrag demnächst
kriege. Es ist ein sehr experimentelles Buch. Da hatte ich auch hier im Sendegarten kurz von erzählt. Es spielt in der Vergangenheit, aber nicht wirklich.
Okay.
Und das ist, es ist für mich beim Schreiben auch extrem experimentell. Und es ist für mich beim Schreiben, ist es schwarz-weiß, aber mit so Neonfarben an den Stellen, wo es futuristisch ist.
Moment, du stellst dir bildlich in Schwarz-Weiß und Neon deine Geschichten vor?
Ja, beim Schreiben, das passiert so.
Das ist ja cool.
Also manchmal, wenn ich dann halt mir irgendwie gerade so die Kleidung von den Leuten vorstelle, dann ist es irgendwie im Kopf auch farbig, weil, so insgesamt ist es so vom Gefühl, ist es sehr Film-Noir mit Neon-Elementen drin.
Das klingt spannend.
Ja. Es macht auch richtig Spaß, aber es ist halt, wie gesagt, richtig experimentell und ich hoffe, dass es alles so hinhaut, wie ich das gerne hätte. Also es ist auch stilistisch eigentlich ganz anders als die, als jetzt auch die Krimiserie.
Das heißt, es ist kein Krimi?
Es ist in Ansätzen auch ein Krimi, ja. Aber
du bleibst bei deinem Fach.
Ja, das schon. Aber es ist trotzdem stilistisch, es ist eigentlich zwei, drei Spuren härter. Also die jetzt halt da in Hildesheim Hildesheim ist ja nicht mehr Vorharz, aber die da in Hildesheim spielen, die sind halt eher lustig, die sind halt eher so flapsig. Also so wie ich jetzt halt auch rede. Aber die jetzt das neue Projekt, was dann nächstes Jahr rauskommt, das ist schon anders. Und da merke ich halt auch beim Schreiben, dass es viel anstrengender ist, irgendwie auch so in diese Stimmung reinzukommen und das auch durchzuziehen. Und ich merke an vielen Stellen, ist es mir einfach auch noch nicht hart genug.
Okay.
Da merke ich, wie ich halt so in das reinfalle, wie ich so schreibe, wie ich die ersten drei da geschrieben habe. Und das will ich nicht. Das ist mir.
Und was machst du dann? Hörst du dann einfach auf und machst von anders weiter? Oder du schreibst einfach Sätze wieder um?
Nee, ich schreibe erstmal weiter, mache mir eine Anmerkung mit Überarbeiten, dass ich weiß, okay, hier muss ich auf jeden Fall nochmal drüber. Wenn es mich jetzt schon beim Schreiben nervt, dann wird es mich nachher beim Lesen auch nerven.
Okay.
Und das wird aber, wie gesagt, noch ganz, ganz interessant werden. Also. Bin gespannt, ob ich das so hinkriege, wie ich es gerne hätte.
Das klingt cool. Ja, und dann hast du mir per E-Mail erzählt, dass auch noch was anderes schreibst oder zumindest vorhast zum Schreiben, das ganz und gar überhaupt nicht mit Krimis zum Tor hat. Oder das vielleicht doch?
Nee, mit Krimis tatsächlich gar nicht, aber mit Datenschutz. Also ich bleibe irgendwo immer so in diesem Bereich.
Da haben wir es wieder.
Genau. Ich glaube, ich hatte ja auch verraten, ich habe ja den fast typischen ITler-Lebenslauf. So mit dem geschmissenen Studium für den Vollzeitjob. Es war allerdings das geschmissene Doktorat Philosophie für den Vollzeitjob Projektmanagement im Webbereich.
Okay, das hat mit der Big Bang Theory wie geht zum Tor, oder?
Ähnlich. Und tatsächlich eigentlich ja. Okay. Tatsächlich habe ich den PM-Job damals bekommen, weil derjenige, der mich quasi nicht von der Straße weg, sondern von der Uni weg abgeworben hat, der kannte mich vorher schon und der wusste, was ich halt so an Webseiten gebaut habe, der wusste, dass ich halt ein Verständnis für Technik habe, für wie funktioniert das ganze Zeug, aber auch für Designelemente, für Text. Abgesehen davon ging es konkret darum, zwischen dem Standort Frankfurt und Standort Wien zu vermitteln.
Mhm.
Und da war ich dann halt als Deutsche wohnhaft in Wien, beziehungsweise damals noch in Korneuburg, quasi prädestiniert für den Job, weil ich dann halt so sämtliche Sichtweisen und Mentalitäten irgendwie abbilden konnte.
Im Moment gibt es ja einen großen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland.
Oh ja.
Gibt wirklich? Ja. Ja, ich bin auch Deutsch, aber ich bin so nah an der Grenze aufgewachsen, dass mir das gleich erscheint.
Es war in dem Fall eine Werbeagentur in Deutschland mit einem Standort, beziehungsweise die war vorher fusioniert halt mit einer Digitalagentur, Digital- oder IT-Dienstleister hier in Wien oder in Österreich, noch einen anderen Standort. Und da gab es halt öfter tatsächlich Querelen zwischen deutscher Mentalität, Arbeitsauffassung und österreichischer.
Oh, oh.
Weil zum Beispiel, ganz banales Beispiel, ich meine, ich wohne jetzt ja auch schon 13 Jahre in Wien und für mich ist das mittlerweile total normal, aber es haben alle einen Laptop und können im Zweifelsfall von zu Hause oder von sonst wo arbeiten. Mhm. In der Agentur in Frankfurt war das so, jeder hat einen Stand-PC und wenn das halt bis 12:30 in der Nacht dauert, bis eben das Projekt fertig ist, dann sitzen alle bis 12:30 dort.
Oh.
Ja. Hier war das dann auch so, ein Kollege hat, oder zu dem Zeitpunkt hatte ein Kind im Kindergartenalter, ja, der ist einfach in seiner Mittagspause ist er nach Hause gefahren, hat dieses Kind vom Kindergarten geholt, hat es zu seinen Schwiegereltern gebracht und ist hinterher wiedergekommen. Ja. Frankfurter Kollegen riefen an, ich muss jetzt sofort mit dem sprechen. Also, das musst du in der Stunde auch noch. So, es wird sich an der Dringlichkeit nichts ändern und in der Stunde ist er auch wieder da.
Ja.
Ja, und bis dahin hat sich vielleicht auch gleich noch eine andere Lösung ergeben. Aber
ja, so, ne? Da klingt es in Österreich gleich vernetzter.
Ja, yeah. Und das waren dann halt so, ich glaube, das liegt nicht zwingend an Deutschen, also ich komme ja auch von dort. Aber halt einfach die Mentalität eben auch jetzt in der konkreten Agentur war halt sehr verbissen, sehr, wir müssen streng. Das durchpowern, wir müssen hier, ne? Und wer nicht 24 Stunden am Tag für die Agentur da ist, der ist kein ordentlicher Mitarbeiter. Das war halt sehr extrem anstrengend.
Mhm.
Und mich da dann auch einfach mal so dazwischen zu stellen, da habe ich viel gelernt in der Zeit, ja.
Okay. Ja, und die ist da dazwischen gekommen in einer Dissertation. Was war das für Dissertation?
Die damals war tatsächlich im Bereich, also philosophische Ästhetik, menschliche Wahrnehmung. Quasi der Aha-Effekt oder dieses Staunen, wenn du vor etwas stehst, zum Beispiel ein Kunstwerk, und dieses mit Mund offen davorstehen und keine Schublade finden, ja, aus der du dich bedienen kannst, um das jetzt irgendwie
einzuordnen
oder zu beschreiben oder irgendwie überhaupt wirklich wahrzunehmen und gleich zu kategorisieren, sondern du kannst es nur wahrnehmen in dem Moment. Darüber habe ich damals geschrieben.
Aber es ist nie fertig geworden, oder wie?
Nee, die ist nie fertig geworden. Die ist tatsächlich irgendwann in die Schublade gewandert, wie gesagt, für diesen Vollzeitjob in der Agentur damals. Und hatte das für mich dann jetzt, das ist ja jetzt auch schon, wann war das, 2012? Ja, und hatte das für mich jetzt irgendwie auch schon so abgehakt gehabt.
Mhm.
Und jetzt war ich in Vorbereitung der Privacy Week. Hatte ich, beziehungsweise vor 2 Jahren hat mir es eine Ex-Studienkollegin halt erzählt, es gibt jetzt hier in Wien an der Hauptuni einen Studiengang Technikphilosophie.
Mhm. Den macht, wie heißt der?
Marc Köckelberg ist der.
Von dem haben wir einen Vortrag gehört nämlich.
Mhm. Der macht auch einen jetzt bei der Privacy Week.
Echt?
Ja, über KI. Und mit dem hatte ich mich dann halt unterhalten, wie gesagt, zu diesem KI-Vortrag Privacy Week und habe dann irgendwie so den Schluss des Gesprächs kurz dafür genutzt, ihn zu fragen, so, es war eigentlich so ein, hätten Sie eigentlich Interesse daran, eine Dissertation zu betreuen im Bereich jetzt Datenschutz, Privatsphäre und ja, eigentlich staatliche Überwachung, also so auf der einen Seite staatliche Überwachung, Sicherheitsthematiken etc. pp. Und auf der anderen Seite eben also persönliche Freiheit, Privatsphäre. Und habe dann da jetzt ein bisschen recherchiert, hat auch schon noch eine Mail hinterher geschickt. Und der Themenbereich ist schon, den fände er gut.
Okay.
Ich auch.
Das ist schon mal positiv.
Genau, konkrete Forschungsfrage gibt es noch nicht, aber ich hoffe, dass ich die jetzt die nächsten Wochen dann habe. Ich habe jetzt zu Hause so einen Laufmeter Bücher und wollte jetzt einfach mal gucken, was in letzter Zeit halt dazu geschrieben wurde.
Mhm.
Das ist noch lückenhaft. Also ich vermute, erstens habe ich noch nicht alle Bücher, die es zu dem Thema gibt, zu Hause. Und zweitens sind, glaube ich, eher einige Themen, die jetzt seit 2012 rum oder sowas auch noch nicht wieder neu aufgenommen worden sind. Jetzt halt auch mit den ganzen neueren Entwicklungen, seit Snowden und so weiter, wissen wir
ja
auch noch ein ganzes.
Da kommt man ja eigentlich gar nicht hinterher mit Dissertationen.
Nee. Und das wäre halt auch eigentlich ein ganz konkreter Teil, eben das zu beobachten, was sich eben seit den Snowden-Enthüllungen getan hat. Wie das
sehr
dann
groß
halt
getan, so grob gesagt.
Oh ja, sehr viel eigentlich sogar. Also jetzt gefühlt, ich kann es noch nicht belegen, aber es gibt erstens natürlich viel mehr Bewusstsein für das Thema, aber auch viel mehr Leute, die sich trauen, was zu sagen. Also gefühlt, wie gesagt, ich kann es noch nicht belegen, habe ich auch noch nicht versucht, sind mehr Leute, die den Mund aufmachen, wenn ihnen was auffällt. Also mehr Whistleblowing, mehr allgemeiner Aufschrei. Auch wenn es jetzt mittlerweile die Leute wieder abstumpfen gegen das Thema, grundsätzlich, ist trotzdem immer noch mehr Bewusstsein dafür da.
Okay.
Und das, wie gesagt, so diese Änderungen, ich meine, jetzt DSGVO ist ja auch eigentlich ein im gleichen Bereich. Also, ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Folge von Snowden. Es ist auf jeden Fall ein etwas, was in der gleichen Bewegung halt so mitschwimmt. Mhm. Und ich glaube, da tut sich gerade eigentlich ganz viel auf dem Sektor.
Das klingt sehr spannend.
Ja, und deswegen ist es jetzt auch so schwierig, die eine Frage zu formulieren. Vor allem, weil dann halt auch dranhängt, dass ich halt versuchen muss eigentlich auch ein Stipendium dafür zu kriegen. Weil halt nur nebenbei die Arbeit schreiben, das ist beim letzten Mal schon gescheitert. Also da brauche ich mehr Zeit für, als was dann halt neben dem Job noch bei rausfällt.
Ja, und du schreibst ja sonst auch noch ziemlich frei, so deine Bücher und dein Blog und überhaupt.
Ja, wobei ich ganz schmählich seit Wochen keinen Blogpost geschrieben habe.
Ja, ich muss sagen, ich habe noch nicht ganz zeitnah verfolgt, aber am Anfang des Jahres hast du ja angefangen mit Going Pro.
Ja, da hatte ich ja auch eigentlich noch vor, dass ich wirklich bis Ende des Jahres das so weit habe, dass ich vom Großteil vom Schreiben lebe. Und diese Dissertation oder dieser Vorschlag, ich könnte ja eine Dissertation schreiben oder das Vorhaben, das kam da jetzt irgendwie dazwischen. Das war auch Schreiben, aber halt anders schreiben. Und es hat sich etwas anders entwickelt, als ich geplant hatte Anfang des Jahres. Aber es liegt auch daran, dass ich habe ja meinen Job gekündigt gehabt zu Ende 2017. Also glücklich gekündigt, sollte ich dazu sagen. Und da hatte ich halt dieses Jahr deutlich anders mir vorgestellt. Und ich habe dann halt auch an ganz vielen unterschiedlichen Ecken halt quasi so an die Türen geklopft und geguckt, was passiert. Immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, nee, ich mache das jetzt hier, also Profi-Autorin und ziehe das halt voll durch. Und dann sind aber irgendwie doch 2-3 Türen aufgegangen, wo ich mir dachte so, what the heck?
Zum Beispiel?
Ja, wie gesagt, zum Beispiel eben diese
die Dissertation.
Mögliche Dissertation oder dass ich jetzt zum Beispiel auch für ein Online-Medium Artikel zum Thema Datenschutz schreiben soll, darf, wie auch immer. Das ist auch so ein, okay, das habe ich jetzt auch schon 20 Jahre nicht gemacht. Nein, stimmt nicht ganz, aber lange.
Ja, cool.
Ja. Also es entwickelt sich anders
aber
als geplant.
Aber kannst du vielleicht trotzdem weiter bloggen? Das ist super interessant. Ich weiß nicht, kennst du Anke Gröners Blog?
Der Name sagt mir gerade nichts. Was nichts heißen muss.
Die bloggt schon seit 2002 oder so, immer vor sich hin. Und die hat vor, weiß nicht wie viel Jahr, angefangen, Kunstgeschichte zu studieren. Also die hat einer Agentur gearbeitet und hat gesagt, ja, jetzt mag ich eigentlich nicht mehr. Und mittlerweile hat sie ihren Bachelor und ihren Master und jetzt hat er Dissertation angefangen. Und die bloggt immer darüber, wie weit es ist und was sie gerade beschäftigt. Und ich finde das so wahnsinnig spannend. Sie hat einmal ein Referat über die Frankfurter Küche gehalten und hat darüber gebloggt. Und ich wollte so gerne das Referat geben, ich wollte es so gerne hören. Also ich finde es wahnsinnig toll, wenn Menschen darüber schreiben, wie sie wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Also vielleicht kannst du das auch machen.
Habe ich beim ersten Mal aber auch gemacht. Also gibt es immer mir im Blog ganz viele Sachen.
Archiv?
Ja, Bis 2012. Also ich glaube, wann bin ich hergekommen? 2005 bis 2012. Der Blog gibt es seit 2007 in der Form. Mhm. Ja, also...
Okay.
Ja. Übrigens, zur Frankfurter Küche gibt es auch eine Zeitsprungfolge.
Echt?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich die kenne. Muss ich mal schauen.
Ich habe alle gebinge-hört.
Gebinge-hört, ui. Ja. Aber im Moment, gibt es jetzt einen Donaukanal oder irgendwer, der da mal drüber gelaufen ist, da in der Gegend?
Da ist auch jemand gestorben bei, ja.
War das nicht irgendwo da, wo wir jetzt gerade sind? War das nicht bei der Urania? Das muss ich nachhören.
Oh ja, ich glaube schon, tatsächlich.
Hey, wir haben ja schon 3 Zeitsprung-Episoden erwähnt, ja, ganz aus.
Genau.
Ja, das ist
Richard und Daniel können jetzt hier gleich mal mitmachen.
Genau. Das ist eh nur eine von meinen Lieblingsfragen, die an meine Gästinnen stelle. Was sind deine Lieblingspodcasts oder was hörst du so?
Was höre ich so? Tatsächlich Zeitsprung. Ich habe jetzt, nachdem ich da mit dem Binge-Hören fertig war und ich erschreckenderweise nicht mehr jeden Tag 3 Folgen oder so hatte, habe ich mir den Anno... mal geschnappt.
Mhm. Wer macht den? Den kenne ich gar nicht.
Weil ich auch so super mit Namen bin.
Okay, Show Notes.
Danke. genau, das ist auch ein historischer Podcast. Mhm. Ich höre den von der Joanna Penn, den The Creative Pen.
Okay.
Das ist ganz viel Self-Publishing im englischsprachigen Raum, also sie ist in England. Mhm. Und erzählt dann halt auch immer, was jetzt gerade so die Entwicklungen auf dem Self-Publishing-Markt sind, also welche Anbieter jetzt was haben und so weiter und wie sich das Ganze entwickelt. Jetzt waren sie irgendwie vor einer Weile schon bei Blockchain for Authors. Das war so ein Gottes Willen.
Was?
Brauche ich eine Blockchain? Nein,
richtig.
Ja.
Stromfressen.
Genau. Da haben wir auch so viel von. Ja. Also momentan noch. Mal gucken, wie lange noch. Ich höre seit einer Weile tatsächlich relativ aufmerksam den Debattencast von Sascha Lobo. Mhm. Und natürlich Logbuch Netzpolitik.
Oh ja.
Also das, wobei halt nicht immer gleich sofort, aber irgendwo so zeitnah innerhalb von 2 Wochen. Also ich bin manchmal ein bisschen hinterher, je nachdem, wie sich es bei mir zeitlich halt ausgeht. Das sind so die...
Klingt interessant.
In der Favoritenliste gerade.
Ja gut, auf meinem schönen Notizen-Sketchnot habe ich jetzt schon alle Kritzeleien abgehakt. Hast du noch irgendwas, was man unbedingt erzählen muss?
Ich habe seit einer Weile auch einen Datenschutz-Podcast.
Ah ja.
Bei dem habe ich tatsächlich vor, sollte das mit der Dissertation, so wie ich das mir vorstelle, funktionieren. Da geht es ja dann halt eben um den Bereich Datenschutz halt auch. Mhm. Privatsphäre, da würde ich dann halt auch einige Folgen aufnehmen, halt mit Leuten, die ich dann halt auch aufnehmen würde für die Dissertation.
Ah,
das heißt, da wird es dann halt demnächst spannend.
Das erinnert mich wiederum an einen anderen Podcast, Formfunk. Ich weiß nicht, ob du den zufällig kennst. Das ist ein Kommunikationsdesign-Podcast und der war im Latte-Interviews mit Menschen, die irgendwas zu irgendeiner, weiß nicht, ob es eine Masterarbeit war, beigetragen haben.
Cool. Das sehr cool. Ja, ich bin nämlich drauf gekommen, hatte ich das vorher schon, aber ich habe jetzt ein neues Zitatprogramm, das Zotero.
Das ist toll.
Und das hat schon Podcast voreingestellt als Quelle. Das war so super, hervorragend, nehme ich. Genau. Und genau, da gibt es demnächst nochmal was. Mhm. Da habe ich auch ein paar ganz interessante Gesprächspartner noch vor mir. Also ich habe schon ein paar sehr interessante gehabt, die ich noch spannend und die demnächst kommen werden. Und da hoffe ich, dass es dann terminlich alles irgendwie sich ausgeht. Mhm. Und im August bin ich beim Podstock.
Podstock?
Ja.
Das Podcast-Festival irgendwo
in der Pampa.
In der Pampa.
In der Nähe von da, wo ich zur Schule gegangen bin.
Oh, das ist ja praktisch.
Ja, genau. Das ist so 20 Kilometer von Hildesheim weg. Tatsächlich in dem Kaff letztendlich, wo mein bester Freund zu Schulzeiten gewohnt hat. Das war meine allererste Fahrt alleine im Auto, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Bin ich dann von Bad Salzdetfurt dann halt nach Sivisse
alleine
im Auto gefahren. Das war meine allererste alleinige Autofahrt. Und da geht's jetzt dieses Jahr wieder hin.
Okay. Ja, ich habe leider keine Zeit da. Ich habe schon in meinen Kalender eingetragen, aber es geht nicht aus. Ja, aber zur Privacy Week sagen wir
jetzt
wieder. Okay. Glück gehabt.
Ray.
Ja gut, wenn uns jetzt beide nichts mehr eifert, dann würde ich vorschlagen, Lieblingsplätzchen.
Ja, ich habe welche mitgebracht, deswegen war ich vorhin noch ein bisschen zu spät.
Achso, der ist nicht so schlimm.
Nee, ich habe...
Oh.
Das sind leider nur
Shortbread.
Gekaufte. Genau, es ist gekauftes
nee,
Shortbread, weil...
Aber ich glaube, der Fotografie, weil ich habe halt sogar meine Kamera mitgenommen, weil ich habe bei der letzten...
Soll ich es aufpacken oder soll ich es geschlossen lassen fürs
geschlossen lassen. Ich habe nämlich bei der letzten Folge festgestellt, dass meine Handykamera so grottenschlecht ist.
Ah.
Dass ich lieber meine Kamera mitnehme.
Verstehe.
Aber wenn ich jetzt nur mehr Hausstand durch die Gegend tragen muss, leider.
Hm. Deswegen nehme ich so selten meine Kamera mit. Aber ich habe sie jetzt zum Mondfinsternis, hatte ich sie ausgepackt.
Oh. Wo hast du die denn angeschaut?
Wir waren vorher essen, hier in Wien. Dann sind wir rausgekommen. Dann ist genau das Gewitter aufgezogen und hat genau nichts gesehen.
Oh ja.
Wir waren mit dem Auto reingefahren hier, in die Nähe vom Lab und wollten da eigentlich aufs Dach.
Mhm.
Und dann war aber wirklich, es hatte sich so zugezogen und Gewitter, also wirklich mit Blitz und Donner und allem.
Mhm.
Und dann sind die anderen alle nach Haus und wir haben uns dann ins Auto gesetzt und dann war halt so ein wenn wir jetzt schon im Auto sitzen, wir könnten noch wo rausfahren und gucken, ob wir was sehen. Ich meinte so, ja, aber nach Hause. Na okay, gut, wurscht, wir sitzen eh schon im Auto.
Ja.
Und sind dann ein Stückchen die Höhenstraße hoch. Noch nicht ganz bis zu dem Aussichtspunkt, sondern vorher ist so eine Bushaltestelle.
Wo ist sie? Ich bin gerade ein bisschen verloren.
Höhenstraße ist, ich glaube, 19.
Okay.
Genau. Und da fährst du halt Richtung Kahlenberg hoch und dann bist du halt wirklich so zwischen den Weinbergen bzw. Wiesen und dann halt wirklich in der Pampa vor Wien. Also es ist noch nicht ganz Pampa, aber es ist vor den Stadtgrenzen. Und da siehst du dann richtig schön so über die Stadt drüber und dann war auch wirklich der Mond dann da. Also er ist genau rausgekommen, wir sind halt so hochgefahren. Und ich habe ihn dann genau hinten gesehen und dann so haben wir angehalten an dieser Bushaltestelle, bevor man vor diesem Aussichtspunkt dann ist.
Mhm.
Na, genauso zwischen zwei Bäumen durch. Ein
oh,
paar
schön.
Fotos gemacht. Und ja. Also die Fotos sind nicht sonderlich gut geworden, aber das war trotzdem schön, es noch gesehen zu haben. Wobei
ja.
wir die richtig orangene Phase leider verpasst haben, weil war halt wirklich komplett mit Gewitterwolken verzogen. Aber ja.
Ja, ich habe mir auch darauf versucht, das zu fotografieren. Ich war nämlich letztes Wochenende in Salzburg und ich war auf einer Almhütte, also weit entfernt von jedem Strom und so. Also im Tal hat man natürlich die ganzen Städte rundum gesehen, aber am Anfang war alles voller Wolken, aber irgendwann ist der Mond ausgezogen, das war sehr schön.
Hast du die Mitte noch mitgekriegt? Wirklich so mit dem Orangen?
Ja, ja, geil. Aber leider habe ich kein Stativ dabei gehabt, also alle Fotos, die ich geschossen habe, sind wackelig. Mhm. Aber ich habe den schönen Mond gesehen.
Yay!
Ja, aber Kekse.
Ja, Kekse. Also ich habe die mitgebracht. Lieblingsplätzchen sind eigentlich die ganz, ganz einfache Mürbeteigplätzchen von der Oma.
Mhm. Aber die kann man ja schon fast drauf, oder? So
genau, die kommen relativ nah dran. Also das Shortbread kommt da relativ nah dran. Und
voll schönes Packungsrascheln. Atmo.
Bitte sehr.
Dankeschön.
Ich hatte heute Vormittag noch drüber nachgedacht, tatsächlich selber welche zu backen. Habe dann aber ob der 29 Grad in der Küche davon abgesehen und beschlossen, das Shortbread ist mindestens genauso gut.
Der Butter war bestimmt, mein schöne bayerische die Butter, war bestimmt weggelaufen.
Mhm. Ganz weit.
Jetzt braucht man nur eine Tasse Tee dazu. Ich fühle mich ganz englisch.
Mhm.
Tea Time am Donaukanal.
Hm. Na, fast.
Fast.
Nicht ganz. Halb vier, ist das okay.
Schmeckt gut.
Mhm.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich als letztes... Ah ja, das letzte waren Haferkekse. Und ich glaube, davor habe ich einmal einen Mürbeteigplatz gehabt. Also, bist gut dabei.
Es gibt auch Sachen, die eigentlich noch viel geiler schmecken als Mürbeteigplätzchen. Aber das sind nicht die Mürbeteigplätzchen von der Oma.
Tja.
Mhm. müssen eigentlich vernichtet werden, ne? Oder hatte ich das falsch verstanden?
Ich weiß nicht. Bröseln wir nur die ganze. Jetzt machen wir wieder alle Menschen wahnsinnig die Essgeräusche im Podcast nicht ertragen.
Dann dürfen die eine oder nein, ich habe mehrere Folgen, wo ich in Kaffeehäusern sitze.
Ja, ich habe eh immer Kapitelmarke vor dem Lieblingsplätzchen. Aber wenn uns jetzt eh nichts mehr einfällt, dann frage ich dich jetzt nochmal, wo kann man die finden? Auf Twitter, im Internet, überhaupt und sowieso.
Auf Twitter, da habe ich eigentlich sogar mehrere Accounts, warte. Also einmal den @KZotzmann, das ist so der Autoren-Account. Oder @JinxProof, also Jinx mit Doppel-X, Proof, das ist so der Chaos-Account, in Anführungsstrichen, also der ganz private. Da kann es auch sein, dass man mal in einen Rant von mir reinreitet. Das versuche ich dann halt bei dem Edgar Zotzmann zu vermeiden. Also das ist der...
Ein seriöser Account.
Naja, es ist seriös as it gets. genau, ansonsten Privacy Week und C3W haben da auch Accounts. Also @PrivacyWeek und @C3Wien. Was haben wir sonst noch? Genau, auf Mastodon. Es ist @jinx@chaos.social. Ja, das sind so die, wo man mich glaube ich am besten erwischt.
Webseite?
Mehrere. Ich habe alles aufgesplittet.
Oh, hier wird es nicht kompliziert.
Nee, ich habe den Blog und den Podcast habe ich auf eine eigene Domain gesetzt, mit einer eigenen Installation, damit es halt auch ein bisschen ausfallsicherer ist für den Rest. Also den Podcast, also den Vienna Writers Podcast und meinen Blog findet man unter viennawriter.net. Den Datenschutz-Podcast unter datenschutz-podcast.net. Und da sind auch der DSGVO an sich ganz easy, ist da halt quasi als Staffel 1 importiert. Also man muss da jetzt nicht noch den dritten auch noch suchen.
Okay.
Das ist ein Nachteil von Podcasts mit WordPress. Das ist eben nur ein...
Schöne Sirene gerade im Hintergrund.
Ja, die ist total super. Dass halt nur ein Podcast pro Installation funktioniert. Das ist halt ein bisschen blöd.
Okay, das haben wir nicht gewusst.
Das ist nicht optimal, aber gut, es muss ja, ist ja auch nicht jeder drei Podcasts haben.
Ja, das erinnert mich jetzt an meinen ersten Podcast-Gast, der Stefan Haslinger hat nämlich damals erzählt, dass der Trend geht zum Dritt-Podcast.
Ja, da bin ich schon. Genau. Habe ich sonst noch was? Ja, genau. Und wer sich für meine Bücher interessiert, das ist zotzmann-koch.com. Da sind auch Leseproben und so. Eine ganz liebe Bekannte hat mal Zeichnungen gemacht von den Charakteren von der ersten, vom ersten Buch. Das findet man alles auf der Hauptwebseite. Und die ist, damit die halt fail-safe ist und so weiter, habe ich ja eben die Podcasts alle woanders hingegeben, genau. Es ist, wie gesagt, vom Setup nicht ganz... Also es wäre eleganter, wenn man das alles in eins hätte, aber andererseits, wenn dann einer mal down ist, dann sind alle gleich weg. Das ist halt auch doof. Also. Und einen Podcast-Hoster wollte ich mir bis jetzt noch nicht geben.
Ja gut, vielen Dank.
Danke dir für die Einladung, war schön.
Ja, finde ich ja. Dann bis bald, meine lieben Hörerinnen und Hörer.
Bis bald.
Und wir sehen uns auf der Privacy Week.
Yes, hooray.
Lieblingsplätzchen ist ein Podcast-Projekt von Jana Wiese. Die Musik stammt von Ergophismus. Im Internet findet ihr Lieblingsplätzchen unter www.lieblings-plätzchen.com und auf Facebook, Instagram und Twitter als @liebplätzchen. Natürlich immer mit AE statt Ä. Ich darf mich freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert, zum Beispiel mit dem Subscribe-Button auf der Webseite, bei Apple oder Google Podcasts oder direkt im Podcatcher. Übrigens gibt's auf der Webseite nicht nur alle Episoden inklusive Shownotes und Fotos, sondern auch Blogposts mit Empfehlungen zu anderen Podcasts, die ich cool finde. Schaut's doch mal vorbei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.